Auch ein Mann namens Hananias und seine Frau Saphira verkauften ein Stück Land. Wenn ihr euch fragt, wo steht das? Apostelgeschichte. Apostelgeschichte, Kapitel 5, Vers 1, folgende. Hananias behielt mit Wissen seiner Frau einen Teil des Geldes zurück. Das Übrige brachte er und legte es den Aposteln zu Füßen. Doch Petrus sagte zu ihm, Hananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet? Warum belügst du den Heiligen Geist und behältst einen Teil vom Erlös deines Feldes für dich? Du hättest ja das Land behalten können. Und nachdem du es verkauft hattest, auch das Geld. Also warum hast du dich auf dieses falsche Spiel eingelassen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Als Hananias diese Worte hörte, brach er zusammen und starb. Ein gewaltiger Schrecken packte alle, die davon erfuhren. Ein paar junge Leute standen auf, wickelten den Toten in ein Tuch und trugen ihn hinaus und begruben ihn. Etwa 3 Stunden später kam seine Frau. Sie wusste noch nicht, was geschehen war. Petrus fragte sie, sag mir, habt ihr das Feld zu diesem Preis verkauft? Ja, antwortete sie, zu diesem Preis. Da sagte Petrus, warum habt ihr euch verabredet, den Geist des Herrn herauszufordern? Ich sage dir, vor der Tür stehen schon die Leute, die deinen Mann begraben haben. Sie werden auch dich hinaustragen. Im selben Augenblick fiel sie vor seinen Füßen zu Boden und starb. Die jungen Leute kamen herein, sahen sie tot daliegen, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Ein gewaltiger Schrecken packte die ganze Gemeinde und alle, die davon hörten. Wenn wir diesen Text so lesen, dann mag es uns zunächst einmal sehr schwierig ankommen und denken, ups, das ist ja eine, ja, atemberaubende, herausfordernde Geschichte. Wir wissen aus der Kirchengeschichte, Gott hat das in diesem Stil nicht unentwegt weitergetan. Die Kirche wäre sonst sehr klein. Aber die Frage bleibt ja dennoch, wieso ist das so passiert? Kardiologen würden vielleicht sagen, okay, Biden hatten eine gediegene Herzinsuffizienz, die sind so erschrocken, die sind aufgrund eines Herzschlags gleich verstorben. Könnte man meinen. Das wäre aber auch nur die irdische Deutung, weil die Frage bliebe immer noch offen, warum gerade an dieser Stelle, zu dem Thema, an dem Ort, dieses Geschehen. Das, was hier passiert, ist sozusagen innerhalb der jungen Geschichte wirklich für viele damals erschreckend. Und auch für uns. Wir kriegen das mit unserem heutigen Denken weitestgehend so nicht überkreuzt. Das ist irgendwie zu weit weg. Ich will uns mitnehmen in diesen Text und versuchen, den Horizont aufzumachen, was hier in diesen Worten eigentlich passiert. Wir sind unterwegs oben mit der Überschrift bei Bibel Plus, Gemeinde, warum und wozu. Und eine der ersten Beobachtungen, die wir gemacht haben, war, haben wir auch schon hier in den Gemeinden, in verschiedenen Predigten immer wieder mal darauf hingewiesen, die Gemeinde ist ausgesondert für Gott. Sie ist heilig für Gott. Heilig bedeutet ausgesondert für. Gott möchte, dass in seiner Gemeinde und durch seine Gemeinde, oder wir könnten auch sagen, Gott möchte, dass in dem neutestamentlichen Gottesvolk wie im alttestamentlichen Gottesvolk die Menschen das Wesen Gottes sozusagen repräsentieren. Im 3. Buch Mose, darauf nimmt der Petrus im 1. Petrusbrief auch Bezug, heißt es, und der Herr redete mit Mose und sagte, rede mit der ganzen Versammlung, mit der ganzen Gemeinde der Israeliten und sprich zu ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Gott möchte, dass sein Wesen in der Gemeinde wiedergefunden wird. Wir könnten so sagen, wenn Gott sagt, ich bin Licht, in mir gibt es keinen Schatten, ich will auch, dass ihr Licht seid. Und möglichst kein Irrlicht oder ein Irrlicht mit Schatten, sondern ich möchte, dass ihr Licht seid. Jesus sagt ja auch, Bergpredigt, ihr seid das Licht der Welt. Er sagt nicht, ihr könntet, wenn ihr wollt, das Licht der Welt sein. Er sagt, ihr seid es. Die Frage ist dann eben, ist dieses Licht hellklar und orientierend oder eher trüb? Wir haben zu Hause einen wunderbaren Holzofen, ich liebe es, ihn zu heizen, weil ich komme aus der früheren DDR und da waren die Lebensräume und die Wohnräume im Schnitt zwischen 24 und 27 Grad geheizt. Und das ist so eine Wohlfühltemperatur. Das macht der Ofen mühelos. Aber nach einiger Zeit des Heizens beschlägt die Scheibe. Und man sieht das Feuer fast nicht mehr. Man muss die Scheibe reinigen, damit das Licht, der warme, flackernde Schein der Flammen sichtbar bleibt. Wenn wir also Gemeinde sein sollen, wenn wir heilig sind, wenn wir sozusagen das Wesen Gottes widerspiegeln sollen, dann möchte Gott, dass das sozusagen erkennbar ist. Dass wenn man sozusagen Licht von Gott ist, dieses Licht auch gesehen werden kann. Möglichst störungsfrei. Aber Gott möchte, dass wir sein Wesen widerspiegeln. Das ist sozusagen der Grundgedanke, von dem aus wir uns auch in diesem Text orientieren werden. Wir haben in Deutschland ein kleines Problem, nämlich, dass wir Deutschen immer glauben, es gibt nur eine Prozentangabe für richtig. Und das ist 100%. Wir wollen gerne immer alles richtig machen. Wenn ich zum Beispiel mit Seminaren unterwegs bin, wo es um Persönlichkeit geht und man stellt so unterschiedliche Typen vor, dann ist eine typisch deutsche Frage von sozusagen leicht irritierten Zuhörern und Besuchern der Veranstaltung: Ja, Herr Hornischer, was ist denn jetzt die richtige Persönlichkeit? Es gibt nicht die richtige Persönlichkeit. Es gibt deine und meine. Aber wir Deutschen denken gerne so. Was ist richtig? Was ist 100%? Das ist nicht immer hilfreich, so zu denken. Man kann auch ein Auto nicht immer Vollgas fahren. Man fährt an und schaltet, je nach Situation. Das heißt, wir haben ein perfektionistisches Verständnis von heilig. Wenn wir sagen, diese Gemeinde ist ausgesondert für Gott, diese Gemeinde soll das Wesen Gottes widerspiegeln, diese Gemeinde soll Licht sein in dieser Welt, dann denken wir schnell sofort perfekt, makellos, nur rein, vollendet. Ihr Lieben, das ist erst im Himmel. Das ist erst im Himmel. Und alle Menschen, die versucht haben, den Himmel auf Erden zu errichten, haben immer dafür gesorgt, dass es für viele Menschen zur Hölle wurde. Also lassen wir es. Bleiben wir dabei, wie uns die Bibel den Horizont aufspannt. Die Bibel sagt, das ist der Rahmen. Ihr unter euch soll das Wesen von Gott aufleuchten. Und wir sind immer noch auf der richtigen Seite, wenn wir sagen, dieses Wesen soll mehr und mehr aufleuchten, weil wir einen langen Weg haben. Aber hier und da, je und dann, immer mehr, immer intensiver. Gott möchte, dass wir unter dieser Wahrnehmung, unter diesem Schirm, unter diesem Horizont denken und entscheiden und dann auch sicherlich dazu beitragen, das ist das Geheimnis, dass die Kraft Gottes, wo wir so ausgerichtet sind auf ihn in unserer inneren Einstellung, dass die Kraft Gottes sozusagen unter uns stärker erlebbar wird. Warum? Weil Gott Freude daran hat, wenn viele Menschen zusammen sind, die ihr Herz bei ihm haben. Heilig im Sinne von absolut sündlos sein funktioniert also nicht, sondern wir sind ausgesondert für Gott und sollen uns von Schuld und Sünde fernhalten. Das ist das, was das Wort sagt. Wenn wir nämlich oder hocken bleiben, in diesem perfektionistischen Gedanken, in diesem Denken, wir müssen auf jeden Fall absolut, 100% sündlos sein, dann enden wir und manchmal auch verenden wir leicht bei dem gesetzlichen Denken und Verhalten. Wir sind nur noch dabei zu richten. Das ist nicht die Gesinnung Gottes. Also braucht es hier sozusagen ein Vorsichtigschild, so ein Warnschild, dass wir hier nicht in diese Falle tappen des perfektionistischen Denkens. Aber es tut sich eine neue Spannung auf. Ist es denn nicht dann besser, man hält sich raus? Naja, ich will mal so sagen, zwischen nur Vollgas fahren und das Auto immer in der Garage lassen, gibt es ja noch Möglichkeiten. Man könnte es versuchen mit Normalfahren, sich an die Verkehrsregeln halten, könnte ja klappen. Das heißt, man kann schon was machen. Man kann auch mal, wenn man normal unterwegs ist, naja, ein bisschen dieses Kirschgrün erwischen. Ja, also war nicht mehr ganz gelb. So. Man sollte möglichst dabei sich nicht fotografieren lassen. Aber man macht es selbst dann, wenn es passiert, daraus ja nicht eine Regel. Es ist halt passiert. Es gibt also eine Spannung zwischen Beliebigkeit und Gesetzlichkeit. Beliebigkeit meint diese Haltung, ist doch alles egal. Wenn wir sowieso nicht 100% erreichen können, ja, dann lassen wir es ganz sein. Wir würden sagen, nein. Wer verheiratet ist zum Beispiel, sagt ja auch nicht, oh, ich möchte immer 100% nur verliebt sein. Und wenn man eine gute Ehefrau hat, dann sagt die, und wer geht arbeiten und wer dient die Brötchen? Ja, das ist richtig. Man möchte natürlich einen maximalen Zusammenhalt haben. Aber wir werden entdecken, und wir entdecken an dieser Stelle, das ist in diesem perfektionistischen Denken nicht möglich. Und wir brauchen immer wieder diesen Filter, ob wir uns dabei nicht ertappen, in manchen Bereichen zu schnell alles oder nichts zu denken, um uns aus der Aufgabe zu stehlen, wirklich darüber nachzudenken, an welcher Stelle bin ich gemeint, was eine Kurskorrektur angeht. Kommen wir gleich noch zu. Also es gibt eine Spannung zwischen der Beliebigkeit und der Gesetzlichkeit und eine andere, anderes Wortspiel oder Wortpaar könnte sein, zwischen Gleichgültigkeit und unbiblischer Härte. Dass man also verurteilt, dass man Recht haben will, dass man versucht sozusagen durch Befolgung von einem Kanon von Gesetzen und Regeln in einer Gemeinde die besonders reine und heilige Gemeinde zu sein. Das wird nicht gelingen. Ein Mann träumte einmal, er kommt in den Himmel. Er steht vor Gott und soll Rechenschaft über sein Leben geben. Und Gott ruft ihn vor und er geht zu Gott hin und sagt, schau, meine Hände sind rein. Und das Angesicht Gottes wird traurig, weil Gott sagt und antwortet, ja, sie sind rein, aber auch leer. Gott möchte nicht, dass unsere Hände leer sind. Gott möchte, dass durch unser Leben Frucht entsteht. Und dazu gehört es, wie bei dem allerersten Bild, dass wenn man Weinstock ist, man muss beschnitten werden. Jesus sagt im Johannesevangelium Kapitel 15, dass ein Weinstock, der Frucht bringt, eine Rebe, die Frucht bringt, was macht Jesus mit der? Eine Schleife dran? Ein Preisschild dran? Was steht da? Er beschneidet sie. Und habt ihr mal Weingärtner gesehen, die durch einen Weingarten gehen und sozusagen einen Weinstock beschneiden? Da kriegt man als Laie Angst. Man denkt, das Nächste, was kommt, ist, jetzt gräbt er die Wurzel aus. Aber das macht er nicht. Er schneidet einen guten Weinstock so zurück, dass mit dem nächsten Frühjahr, mit dem nächsten Sommer, mit dem nächsten Herbst dieser gute Weinstock noch mehr Frucht bringt. Gott möchte, dass wir Frucht bringen. Und dazu gehört es, dass wir, ja, ich sag's mal so, im Leben ist es so, man schießt ins Kraut, wir kennen diesen Spruch. Und da sind wilde Triebe. Gott nimmt sie und sagt, okay, das brauchen wir nicht. Ich schneide das zurück. Wir brauchen die Energie für was anderes. Das neutestamentliche Gottesvolk, es hat also die Aufgabe, dass Menschen an uns das Wesen Gottes entdecken sollen. Immer mehr, aber sie sollen es an uns entdecken. Das ist der Kompass, wenn wir so wollen, auf den wir uns einstellen. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, heißt es, ehrt vielmehr Christus den Herrn, indem ihr ihm von ganzem Herzen vertraut. Seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Dahinter steckt so der Gedanke, wir sollen fragwürdig leben. Ist das wieder ein Wortspiel? Fragwürdig heißt, wir sollen so würdig leben, positiv, dass Leute uns fragen, sag mal, was ist eigentlich mit dir? Irgendwie bist du anders. Was ist eigentlich mit dir? Das heißt, dass wir es wert sind, dass Menschen sich nach unserem Leben erkundigen, weil sie spüren, an dir ist was anders. Du bist nicht so wie die anderen. Das heißt jetzt nicht, du bist schräg, aber irgendwie man spürt, was ist mit dir? Und das finde ich immer total schön, wenn man mal so irgendwo anders ist und völlig fremd, dass Leute dann irgendwann sagen, was sind sie eigentlich vom Beruf? Und wenn man dann eben sagen kann, was man ist, hab ich mir schon gedacht. Das heißt, ob es wirklich so war, weiß man gar nicht, aber dass man lebt, dass Menschen fragen, was ist mit dir? Und dass man dann Rechenschaft gibt über das, was meine Hoffnung ist. Dass man Rechenschaft gibt über Jesus Christus, der mein Herr ist. Aber tut es freundlich und mit dem gebotenen Respekt immer darauf bedacht, ein gutes Gewissen zu haben. Denn wenn ihr ein vorbildliches Leben führt, wie es eurer Zugehörigkeit zu Christus entspricht, werden die, die euch verleugnen, beschämt dastehen, weil ihre Anschuldigungen sich als haltlos erweisen. Wichtig wäre mir diese Formulierung, wenn ihr ein vorbildliches Leben führt, wie es eurer Zugehörigkeit zu Christus entspricht. Das ist also etwas, was Gott uns aufgetragen hat, was wir leben sollen. Es ist nicht egal, wie wir leben. Dasselbe Römer 6, das ist das wunderbare Kapitel über die Taufe. Und dann schließt es an in Vers 11. Dasselbe gilt darum auch für euch. Gott geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die euch dazu bringen will, euren Begierden zu gehorchen. Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Ja, denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat, und stellt ihm euch als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Dann wird nämlich die Sünde ihre Macht nicht mehr über euch ausüben. So lebt ihr nicht unter dem Gesetz, euer Leben steht vielmehr unter der Gnade. Das ist der Rahmen. Wir sind in Christus getauft. Die Macht der Sünde ist sozusagen für uns nicht im Letzten bestimmend. Wir gehören Christus. Aber ob diese neue Kreatur in mir wachsen kann und wie sie wächst und ob sie wächst, ist etwas, was sozusagen auch mit meiner Entscheidung zu tun hat. Wir sollen unser Lebensbereiche nicht mehr der Sünde und den Begierden zur Verfügung stellen. Es ist also eine willentliche Entscheidung. In der ökumenischen Bibelwoche lesen wir gerade den Philipperbrief und da gibt es diese wunderbare Formulierung, dass Gott in uns wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen. Wer weiterkommen will in seinem geistlichen Wesen, sollte so beten, dass er sagt, lieber Herr, schenke und kreiere in mir das Wollen, aus dem das Vollbringen hervorgeht. Oder wie Jesus gebetet hat, Herr, Vater, nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Gott erhört solche Gebete sehr gern. Nicht immer so, wie wir sie haben wollen, aber er erhört sie. Also hier dieser Hinweis, es ist nicht egal, wie wir leben. Wir sind erkauft von Jesus Christus. Wir sind hineingenommen in die Erlösung durch Jesus Christus. Wir sind getauft, der Sünde abgestorben. Wir sollen das neue Leben in Christus anziehen und entfalten. Spielt also eine Rolle, wie wir uns verhalten. Kolosser, die im Bibel Plus 1 dabei waren, Kolosserbrief, tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Wieder die Aufforderung, aktiv tätig zu werden. Tötet, bringt es zur Ruhe. Und ich will nur an einer Stelle schon mal einschränkend sagen, es geht in der Bibel nicht immer nur primär um diese Bereiche der sexuellen Unmoral. hier in dem Text ist es jetzt zunächst mal so. Da geht es um sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier. Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. 1. Timotheus 6, Vers 10 heißt es, Geiz oder Habgier ist der Ursprung aller Sünde. Im Finanziellen, aber auch in anderen Bereichen. Habgier, die Gier, besitzen zu wollen, weil man glaubt, man kommt zu kurz. Weil man glaubt, ein anderer kriegt es mit meinem Leben nicht auf die Kette. Ich will und ich muss haben und mich selbst sichern. Wie eine Sucht, Habsucht. Die Sucht zu haben, um gewiss zu werden, es gibt mich oder ich bin auf der sicheren Seite. Diese Haltung ist der Ursprung aller Sünden, sagt Paulus. Das Gegenteil dazu wäre, dass ich mein Leben vertrauensvoll in die Hand Gottes lege. Dass ich vertraue, dass Gott für mich sorgt. Dass ich vertraue, dass Gott mich hält. Dass ich vertraue, dass Gott mich durchbringt. Wegen dieser Dinge bricht der Zorn über euch herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Da gibt es wieder so ein Wort, was auch nicht mehr so up to date ist, so mit dem Gehorchen. Wir mögen das ja nicht so unbedingt, aber es ist diese Beschreibung, dass wenn ich dem Wort Gottes folge, dann gehorche ich, dann höre ich das Wort Gottes, dann gehorche ich Gott. Auch ihr habt früher euch so verhalten, euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Und das, was Gott richtig stinkig macht, sage ich einmal, was Gott richtig in Wallung bringt, sind eigentlich die Sünden des kalten Herzens. Oder die kalten Sünden, ja, von denen wir so denken, die sind so harmlos. Aber in ihrer Wirkung sind sie verheerend. Und dazu gehören Zorn, Aufbrausen, Bosheit, Verleumdung, gemeines Reden. Diese verbalen Sünden, diese mentalen Sünden, wo wir uns auch in unserer Persönlichkeit vielleicht nicht im Griff haben, wo wir aufbrausen, wo wir schreien, wo wir zetern, wo wir Schlimmstes dem anderen unterstellen an Gesinnung, wo wir übertreiben, um den anderen sozusagen in ein schlechtes Licht zu rücken. Diese Verhaltensweisen zerstören Frieden und Einheit in der Gemeinde Gottes. Und deshalb ist Gott an dieser Stelle also richtig schwer in Rage zu bringen, weil es die Gemeinde kraftlos macht, weil es Beziehungen verunmöglicht, weil es dafür sorgt, dass Gemeinschaft zerstört wird und die Leute nur noch vereinzelt auftauchen und sitzen und jeder mehr oder weniger Angst vor dem anderen hat, nichts mehr wagt, sich zu sagen, aus Furcht, der andere könnte mir wieder eine reindrücken. Und der Einzige, der sich darüber freut, ist der Teufel. Weil er die Gemeinde dazu gebracht hat, im Wesentlichen die Kraftquelle zu verlassen, die sie hat. Nämlich Einheit und Gemeinschaft, Vertrauen, Wertschätzung, Respekt, Liebe untereinander. Gemeinden, wo das lebt, sind Gemeinden, die eine grandiose Ausstrahlung haben. Sind Gemeinden, die von Gott her in ihrem Tun auch gesegnet werden, in besonderer Weise, weil Gott sich dort wohlfühlt. Also ich will hier an dieser Stelle nur mal diese Zusammenhänge aufzeigen, die in diesem Text mitwirken. Ich komme gleich zu dem Text, den wir anfangs gelesen haben, nochmal zurück. Menschen sollen also an uns das Wesen erkennen. Deshalb ist es nicht egal, wie wir leben. Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann, richtet in allem euch nach dem Willen Gottes aus. Ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Achtet darauf, achtet darauf. Achtet darauf, dass niemand von selbst Gottes Gnade sich ausschließt. Wir kommen also jetzt dazu sozusagen, was ist im Grunde genommen eigentlich, wenn wir miteinander leben wollen, wie Gott es sich wünscht, was wäre so eine erste Richtung? Was wäre, außer wir sollen das Böse nicht tun, was wäre denn eine Hilfe? Und eine Hilfe ist, das finde ich sehr schön, achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Wir denken sehr schnell, wenn wir mit einer Gemeinde anfangen, miteinander sozusagen uns zu beobachten, wenn wir darauf achten, wie es dem anderen geht, was der andere tut, dann haben wir ganz schnell den Eindruck, dass wir so in eine Art von Selbstgerechtigkeit kommen, von Überheblichkeit, dass wir einander beurteilen oder dass es eine Atmosphäre gibt, in der wir sozusagen uns misstrauen. Aber das ist nicht der Fall, wenn wir in die Bibel gucken. Die Sicht der Bibel ist, dass wir einander helfen, die Gnade zu finden. Warum? Weil jeder von uns, wenn wir genau hingucken, weiß, es könnte mich genauso erreichen. Jeder von uns weiß, ich bin auch schon gefallen. Jeder von uns weiß, ich bin auch nur erlöst. Jeder von uns weiß, ich brauche Vergebung von Christus. Jeden Tag neu. Und dann darauf zu achten, in der Gesinnung zu schauen, können wir einander helfen, in der Gnade, bei der Gnade und zu der Gnade zu kommen, dass wenn wir miteinander unterwegs sind, wir uns zu Gehilfen sozusagen der Freude werden, dass wir zu Gehilfen und Gehilfinnen werden, die miteinander darauf achten, dass wir in der Spur bleiben. Menschen sollen an uns Gottes Wesen erkennen und deshalb ist es nicht egal, wie wir leben. Wir sind zur Heiligung im persönlichen Leben herausgefordert und wir sind aufgefordert, füreinander, untereinander achtsam zu sein. Man kann da jetzt darüber nachdenken, wie nennt man dieses Verhalten? Geschwister, wenn jemand zu einem Fehltritt hat sich verleiten lassen, sollt ihr euch von Gottes Geist führen lassen, ihm voll Nachsicht wieder aufzuhelfen. Galater 6, Vers 1. Das ist die Haltung, in der wir sozusagen miteinander unterwegs sein sollen. Nicht richtend, sondern helfend. Nicht verurteilend, sondern kniend. Also im Sinne von gemeinsam miteinander beten, dass die Gnade Gottes das Herz berührt. Liebend, vertrauend, einladend zur Gnade. Wir sind aufgefordert, füreinander, untereinander achtsam zu sein. Man kann das beschreiben sozusagen als eine Art einander zurechtbringen. Sich wieder sozusagen gemeinsam auf den Weg machen. Einander zurechtbringen, dem anderen oder der anderen helfen, wieder in die Spur zu kommen. Hier ist ein Triebwagen, ein Zug aus dem Gleis gesprungen. Das kann passieren. Ist nicht schön, gibt Verspätung, hat Kollateralschaden, wie wir sagen. Bewegt auch viele andere Leute, bringt viele in Bewegung, um das wieder in richtig sozusagen wieder einzuspuren. Auch in der Gemeinde Gottes kann das so sein. Aber es ist nicht immer so dramatisch. Aber es bedeutet, dass wir einander helfen können, Gebrauch von der Gnade zu machen. Dem anderen helfen sozusagen, nicht ihn zu verurteilen und zu richten, sondern zu helfen, wieder in die Spur zu kommen. Ich finde das ein wunderbares Bild. Den anderen zurechtbringen, helfen, ihm nicht den Kopf waschen. Die Füße waschen, ihm helfen, wieder in die Spur zu kommen, sozusagen, die ihn an der Stelle näher und wieder neu fest an Jesus Christus ankert und verbindet. Einander zurechtbringen ist zentraler christlicher Auftrag. Gebt Acht, Brüder, dass keiner von euch ein böses, ungläubiges Herz hat, dass keiner vom lebendigen Gott abfällt. Die Art und Weise, in der das geschieht, ist eng gebunden an das Wesen Christi, an seine Liebe, an Erbarmen und an den Geist der Sanftmut. Gott möchte, dass Menschen, die aus dem Gleis gesprungen sind, oder wir könnten auch sagen, im Autobeispiel, dass es manchmal Menschen gibt, die aus der Kurve herausgetragen worden sind, dass sie in irgendeiner Weise sozusagen zu schnell unterwegs waren oder dass sie unachtsam waren. Dass man irgendwo gegengefahren ist, weil man das nicht übersehen hat, weil man den Stein in der Höhe unterschätzt hat oder dergleichen mehr. Wir sollen einander zurechtbringen und helfen, dass wir geistlich nicht stecken bleiben an der Stelle, wo wir Schaden genommen haben. Und die Art und Weise, in der wir das tun, wenn wir diesen Fokus halten, es geht darum, Menschen in die Nähe der Gnade Christi zu bringen, kann kein richtender Gedanke sein, sondern ist getragen von dieser Sehnsucht, den anderen wieder hineinzunehmen in die Gemeinschaft. Einander zurechtzubringen ist zentraler christlicher Auftrag. Einander zurechtzubringen ist eine angemessene Beschreibung dessen, was die Gemeinden früher oder auch heute noch hinlänglich unter Gemeindezucht verstehen. Aber es wäre gut, wenn wir dieses Wort ersetzen, weil es einfach unangemessen ist, weil es nicht um Züchtigung geht oder ein Zuchtprogramm 100% fehlerloser Baptisten. Das ist alles irreführend. Es geht darum, einander sich zu helfen, dass man in die Spur kommt für das, was Gott sozusagen hat. Was heißt das jetzt für unsere Geschichte? Für unsere Geschichte heißt es, dass Gott den jungen Christen damals deutlich gemacht hat, es ist nicht egal, wie ihr lebt. Euer Leben und euer Tun hat Einfluss auf die ganze Gemeinde. Euer Leben und euer Tun, euer Verschulden ist nicht beliebig, ist nicht egal. Steht nicht unter der Dauervergebung, duschartig immer neue Vergebung zu empfangen. Sondern Gott möchte, dass wir unter dem Horizont seines Wortes lernen, so zu leben, dass möglichst sein Wesen an uns und bei uns aufleuchtet. Und da gilt es darum, dass wir wieder sozusagen diese Wirklichkeit der Korrektur, der Liebe, der Wertschätzung, der Zurechtbringung, der Erinnerung an die Gnade, dass wir diese Qualität neu einüben. Die Gemeinde bei Petrus mit Hananias und Sapphira waren zunächst einmal erschrocken. Aber es hat sie geschärft in ihrer Hingabe an Christus. Es hat sie ermutigt, es ernst zu nehmen in der Nachfolge und mit der Nachfolge. Und es hat etwas in die Gemeinde hineingebracht, was wir beschreiben könnten mit Ehrfurcht vor Gott. Dass Gott eben nicht nur mein Kumpel ist, nicht nur mein himmlischer Gelegenheitstherapeut für schwierige Lebensfragen, sondern es hat Ehrfurcht in die Gemeinde hineingebracht, dass man gespürt hat, es hat einen Preis gekostet, dass Christus für uns starb. Wir sind nicht erkauft mit vergänglichem Gold, sondern mit einem makellosen Lamm. Jesus Christus hat sein Leben für uns am Kreuz gegeben, damit wir leben können. Es hat ihm alles gekostet. Und deshalb ist es nicht egal und beliebig und leicht, wie wir leben, sondern ermutigt uns und ermahnt uns und erinnert uns, es in gleicher Weise ernsthaft zu tun, uns festzumachen bei Gott und ihm mit ganzem Herzen zu vertrauen. Wohlgemerkt, nicht perfektionistisch, aber bewusst. Vielleicht kann uns dieses Bild von der Ehe und der Beziehung zwischen Menschen helfen, auch vielleicht zu Kindern, zu unseren Eltern, wie wir es erlebt haben zu Hause. Es war nicht alles immer fehlerlos. Es war nicht alles nur schön. Und doch war die ganze Hingabe da der Eltern, uns großzuziehen. Doch ist die Liebe unter den Partnern da, um beieinander zu bleiben, miteinander zu reden, Zeiten des Schweigens zu überbrücken und wieder neu zu beginnen. Leben gestalten zu wollen, Beziehungen gestalten zu wollen, einander vertrauen zu wollen, aufeinander vertrauen zu dürfen. Gott möchte das. Gott möchte das auch in der Beziehung zwischen uns und ihm. Und ich glaube, dort, wo wir das neu wagen und wollen, wird Gott uns Gelingen geben. Und wir werden spüren und merken, dass Gottes Geist an uns und in uns und bei uns sich immer wieder meldet. In den Gedanken, in den Gebeten, in Worten und hoffentlich auch in Geschwistern, die an meiner Seite sind. Die Frage, die wir manchmal so stellen, wie geht es dir, haben wir ja oft so reflexartig beantwortet wie, danke gut. Aber vielleicht ist genau diese Frage ja der Auftakt, einmal für ein Gespräch, mir geht es nicht gut, kannst du für mich beten? Und wir hätten damit einen kleinen ersten Schritt getan, diese Wirklichkeit des Füreinanders, Miteinanders uns zurechtzubringen und zur Gnade zu helfen. Wir hätten an dieser Stelle vielleicht eine sehr gute und positive Erfahrung gemacht. Aber die Fragen bleiben, wie sieht unsere sozusagen Wirklichkeit aus, des Einander zurechtbringens? Ist uns da was verloren gegangen? Bräuchten wir da neue Anstrengungen oder neue Bemühungen? Wie könnten die aussehen? Wie kann es angeschoben werden in unserer Gemeinde, dass diese Wirklichkeit wieder lebendig wird? Nicht als Last, nicht als Druck, nicht als Gesetz, sondern als Ermutigung und Erfahrung und Einladung, dass wir Gnade untereinander erfahren, dass wir gnädig miteinander umgehen, aber nicht beliebig, nicht gleichgültig, dass wir liebevoll und sanftmütig miteinander uns helfen, in der Spur zu bleiben, damit wir das Ziel erreichen, gemeinsam jubelnd uns wiedersehen in der Herrlichkeit bei Gott. Ananias und Sapphira hatten sich verabredet, den Heiligen Geist und Gott zu betrügen. Sie haben gemerkt, dass das nicht egal ist, was man tut. Dieses Wort in der Schrift zeigt uns auf, dass wir nicht zu sehr in unserer heutigen Zeit nur bei uns für uns individualistisch denken dürfen. Es gibt diese Wirklichkeit der Gemeinde. Es gibt die Wirklichkeit des Leibes. Es gibt die Wirklichkeit der Gemeinschaft. Sie verpflichtet auch zu einem guten und liebevollen, sanftmütigen Umgang, uns zu helfen, dass wir die Gnade nicht versäumen. Dazu lade ich uns ein, weiterzudenken, dran zu bleiben und unterwegs zu sein. Amen.